Hallo und herzlich willkommen zum Einerseits-Podcast im Dezember. Mein Name ist Jasmin und ich bin Redakteurin beim schönen Einerseits-Magazin. Ich hoffe, euch geht es gut soweit und ihr genießt die Winterzeit bisher in vollen Zügen. Heute zu Gast haben wir für euch den lieben Julius. Er ist Visual und Art Director und auf Instagram auch bekannt unter dem Namen Ei und Rund. Dort bekommt man übrigens auch feinen Content geliefert über seine neuesten Projekte, zum Beispiel über abgedrehte Musikvideos oder Konzertfotografien. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Gebürtig stammt Julius aus Wiesbaden, doch seit einigen Jahren hat es ihn in seine Wahlheimatstadt Hamburg verschlagen. Und heute sprechen wir vor allen Dingen über seine Kunst, seinen Werdegang und das, was uns noch so auf dem Weg einfällt. Also holt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und viel Spaß beim Anhören vom Einerseits-Podcast im Dezember. So, lieber Julius, herzlich willkommen beim Einerseits-Magazin und danke, dass wir das heute in deinem Studio in Hamburg aufnehmen können. Magst du dich am Anfang nochmal erstmal kurz selbst vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Also danke erstmal für die Einladung. Ich fühle mich da sehr geehrt, immer wenn Leute da Interesse an meiner Kunst und Arbeit, ist ja inzwischen irgendwie auch beides so ein bisschen vermischt, zeigen. Deswegen, das freut mich sehr. Und genau, also ich finde der Anfangstext oder die Vorstellung ist eigentlich schon ganz gut auf den Punkt getroffen. Aber genau, also mein bürgerlicher Name ist Julius. Mein Nachnamen sage ich jetzt nicht, weil das wäre irgendwie ein bisschen sketchy. Und außerdem finde ich das witzig, wenn Leute darüber philosophieren, warum es Ei und Rund heißt. Genau, und ich mache jetzt seit, lass mich mal überlegen, ich glaube 3 Jahren Musikvideos und auch anderweitig visuelle Kunst, also auch viel Fotografie, hier und da auch quasi so kleine Recaps oder Aftermovies von Konzerten, die ich dann so versuche darzustellen, wie ich sie irgendwie erlebt habe. Aber das primäre Ding hat sich jetzt auch rauskristallisiert, sind auf jeden Fall Musikvideos und irgendwie visuelle Begleitung von MusikerInnen. Genau, und das mache ich seit 3 Jahren jetzt. Und jetzt bin ich hier und wir führen ein Gespräch darüber und es ist sehr, sehr toll. Ich bin aufgeregt noch ein bisschen.
Ja, das kann ich verstehen, das bin ich auch. Aber nice, danke dir für die Vorstellung. Ja, ich muss sagen, ich habe mich sehr auf heute gefreut. Nämlich, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen werden, ist, dass Julius und ich schon ein paar Jahre zusammen die Schulbank gedrückt haben. ja, und so kreuzen sich heute unsere Wege wieder.
Ja, das ist verrückt.
Schon crazy, hier in Hamburg. Damals haben wir zusammen unser Fachabi gemacht in Wirtschaft und Verwaltung. Hättest du damals schon gedacht, dass dein Werdegang sich so entwickeln wird?
Niemals. Also ich glaube, es steckt ja schon im Namen drin, dass ich das Fachabi in Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung gemacht habe, womit ich jetzt relativ wenig zu tun habe. Wobei es ein bisschen mehr jetzt gerade auch wieder wird, mit so, dass man sich mit so Sachen wie Steuern oder sowas befassen muss, was mir jetzt schon zu den Ohren raushängt, aber was ja wichtig ist. Deswegen, aber also damals hätte ich das niemals gedacht. Ich hatte da auch gar nicht, ja, habe ich einfach gar nicht darüber nachgedacht. Da war ich einfach ein bisschen lost und wusste nicht so richtig wohin und dachte, dass das irgendwie eine gute Sache wäre. Was es bestimmt auch war, es hat mir nämlich gezeigt, was ich nicht machen möchte. Aber nee, und das hätte ich damals auf jeden Fall nicht gedacht. Also ich habe ja sogar auch mal also nach dem Fachabi habe ich eine Bankausbildung angefangen und habe die dann nach 9 Monaten abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass das für mich auf jeden Fall nichts ist. Deswegen, also ich habe das schon probiert, in die Richtung zu gehen, aber war auf jeden Fall nicht das, wo ich hin möchte. Ja.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. Aber wann hast du denn angefangen, dich für deine Passion zu interessieren, also Film und Fotos schießen?
Also es gibt diese eine Story aus Vietnam, die ich immer ganz gerne erzähle. Ich war nämlich irgendwann, also ich habe ja diese Ausbildung abgebrochen, diese Bankausbildung, und bin dann reisen gegangen mit Paul zusammen, das ist mein bester Freund. Und wir waren zusammen in Australien und dann kam ich wieder, habe nochmal kurz im Hans und Glück gearbeitet als Barchef und bin dann nochmal reisen gegangen mit dem Ersparten sozusagen vom Hans und Glück. Und da habe ich das erste Mal, haben wir in Vietnam so einen Tätowierer kennengelernt, der hieß Tang, und der hatte so eine analoge Kamera immer dabei und hatte irgendwie damit auch Fotos gemacht und so. Und ich hatte halt voll Lust auf eine, weil ich das auch irgendwie von Freunden mitbekommen habe, dass die damit irgendwie fotografieren und so. Und ihn habe ich gefragt und war dann so, ey, weißt du, wo ich sowas hier herbekomme? Ich hatte ja keine Ahnung, wo sowas in Vietnam herbekomme, was vor allem auch gut ist und so weiter und so fort. Und dann hat er mir seine gegeben und musste ihm auch versprechen, dass ich die benutze, weil die von seinem verstorbenen Dad war. Und er hat sie halt, also das war eine, die er nicht so viel benutzt hat. Und genau, die hat er mir gegeben und das war so der Einstieg in Fotografie. Und die ist auch immer noch bei mir zu Hause. Also die hat leider inzwischen den Geist aufgegeben, weil der Film nicht mehr nachgezogen hat. Und ich habe die auch, wollte die zur Reparatur bringen und so, aber das klappt leider alles nicht mehr. Aber die ist trotzdem als kleines Erinnerungsstück noch erhalten geblieben. So fing das an mit Fotos. Genau, und dann kam mein anderer bester Freund neben Paul auch von seiner Reise wieder. Und der macht Musik unter dem Künstlernamen Urbaninho und kommt auch aus Wiesbaden. Das haben vielleicht die ein oder anderen Personen schon mal gehört. Und wir haben dann, also er hat halt das mit der Musik dann richtig ernst genommen und brauchte halt irgendwen auch für Videos. Und ich habe halt in der Zeit angefangen zu studieren. Media Conception and Production heißt es, auch in Wiesbaden. Und habe da so ein bisschen gemerkt, man kann Sachen filmen und man kann Sachen schneiden und es ist cool, man kann damit irgendwie was vermitteln. Dann habe ich mit ihm das erste Musikvideo gemacht, für Corsa war das damals. Und da fing das dann irgendwie einfach so an. Also es gab nicht so den einen Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt geht's komplett los, sondern es war so ein schleichender Prozess irgendwie. Und dann das erste Musikvideo, dann das zweite, dann das dritte. Dann kamen hier und da mal Anfragen außerhalb von diesem Urbaninho Ei und Rund Kosmos, wo ich dann das erste Mal nach Berlin gefahren bin. Das war für Joya, hieß sie, und ein Musikvideo gemacht habe. Und ja, irgendwie hat das so angefangen und jetzt sind wir hier. Und das könnte schöner nicht sein.
Ja, Urbaninho war ja tatsächlich auch schon mal beim Einerseits. Also da gab es ja auch einen Artikel über ihn.
Stimmt, ja.
Ich glaube, das sagt auf jeden Fall vielen was. Aber auch eine mega schöne Geschichte mit der Analogkamera. Also ja, mega sweet.
Voll, voll. Also es hat mich auch sehr berührt. Ich habe immer noch ab und zu Kontakt mit ihm. Und ich habe die Kamera auch sehr häufig benutzt. Also es waren sehr, sehr viele sehr schöne Bilder. Ich glaube, die sind gar nicht mehr unbedingt alle online. Ich viele Sachen auch wieder offline genommen habe und so. Mhm. Aber es sind für mich selbst einfach voll schöne Erinnerungen. Und auch mit dieser Geschichte irgendwie. Es war so ein krasser Einstieg schon in alles. Deswegen, vielleicht war das auch ein Zeichen. Who knows?
Voll, wie sweet, dass ihr auch noch Kontakt habt. Mhm. Also hast du mit Analogfotografie angefangen und dann durch dein Studium bist du dann auch so ins Film und digitale Game eingestiegen?
Genau, genau. Also es war nie so, dass es meine Leidenschaft jetzt seit 15 Jahren war oder sowas. Mhm. Also ich fand es auch immer interessant, aber wie gesagt, ich habe mein Fachabi-Fach Richtung Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Also das ist nicht so, dass ich da schon irgendwie das für mich rausgefunden hatte. Genau, und es fing an mit analoger Fotografie und über das Studium. Also ich würde sagen, das Studium hat so einen Anstupser in die Richtung gegeben. Mhm. Und dann kam ja Corona High Season, sage ich mal. Da musste ich halt sehr viel selbst machen einfach, weil es gab nichts mehr, was ich studiumstechnisch machen konnte, so richtig. Also nichts mehr, vor allem in real life, sage ich mal. Und dann habe ich halt den Fokus auf Musikvideos gesetzt irgendwie. Deswegen, also ich würde sagen, das Studium hat den Anstoß gegeben, dass letztendliche, dass es wirklich so gekommen ist, wie es jetzt auch alles gekommen ist, kam dann doch irgendwie geschuldet durch diese Corona-Situation, aber aus eigenem Antrieb und das Interesse, was dann sozusagen geweckt wurde, wurde halt dann einfach weiter ausgelegt.
Was würdest du sagen, weil du ja sagst, Musikvideos ist ja schon so das, wo du momentan am meisten machst, wo du dich vielleicht auch am meisten siehst. Mhm. Wie kam es dazu?
Dazu, dass das der Hauptpunkt geworden ist.
Genau, ja.
Gute Frage. Also ich glaube, es ist ein sehr schönes Medium, um irgendwie auch Gefühle ausdrücken zu können und um Songs, die ja auch bestimmte Emotionen wecken, auch ein Gesicht zu geben. Ich habe mich da so ein bisschen verliebt drin, sage ich mal einfach so, dass mit verschiedenen KünstlerInnen auch zusammenzuarbeiten, gemeinsam Konzepte auszuarbeiten und dann dieser ganze Prozess bis zum fertigen Video ist ja das, was es irgendwie auch so magisch macht. Und es wurde jetzt irgendwie einfach auch dieses Jahr ein bisschen professioneller, wo halt einfach mehr und mehr Anfragen für Musikvideos kamen. Und ich das natürlich mega genieße und auch schätze, dass Leute mir da irgendwie vertrauen und die Arbeiten auch gut finden. Deswegen, das ist einfach so passiert. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte ab jetzt nur noch Musikvideos machen oder sowas. Das würde ich auch nie sagen. Also ich würde mich nie bewusst auf eine Sache festnageln. Gerade fühlt sich's richtig an und gerade fühlt sich das gut an und so lange mache ich das weiter. Wenn ich irgendwann merke, ich möchte mich jetzt mehr auf Fotografie stützen oder irgendeine andere visuelle Kunst oder was ganz anderes, dann kann ich auch das noch machen.
Voll, da stehen dann ja alle Türen offen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe jetzt geschrieben Visual und Art Director. Eben hast du ja gesagt, dass du das gar nicht so treffend findest. Das wäre vielleicht jetzt für die Frage ganz wichtig.
Wir können auch mit Visual und Art Director gehen. Also es steht ja auch, es ist ja auch das, was auf Instagram kann man ja diese Kategorien angeben, was ja auch da steht. Also es stimmt schon, doch, lass uns damit gehen mit Visual und Art Director.
Ja. Wie wird man Visual und Art Director und was macht man dann genau?
Ich glaube, gibt ja dieses Sprichwort, ich bin immer nicht so gut in Sprichwörtern, aber gibt es nicht dieses Sprichwort, was so alle Wege führen nach Rom oder sowas? Und das, glaube ich, trifft auch da ganz gut zu. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Wege, wie man an den Punkt kommen kann. Beziehungsweise es fühlt sich ein bisschen komisch an, das so zu sagen, weil ich selber noch nicht sagen würde, dass ich so richtig krass angekommen bin. Also es sieht von außen vielleicht anders aus, aber deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt so grundsätzlich, also das so verallgemeinert sagen kann. Ich kann nur für mich sagen, es war einfach ganz viel Arbeit, die da reingeflossen ist. Also es waren jetzt, wie gesagt, 3 Jahre, ein Haufen Arbeit, die da reingeflossen ist. Irgendwie 2 Jahre oder 2,5 Jahre auch primär, sage ich mal, unbezahlte Arbeit. Einfach aus 2 Jahre, 2,5 Jahre auch viel unbezahlte Arbeit, einfach nur aus der Liebe zur Sache, sage ich mal. Und ich glaube, wenn man die Arbeit reinsteckt und gleichzeitig so eine persönliche und soziale Komponente auch nicht vernachlässigt, die, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Also, dass man einfach auch offen ist für neue Dinge. Also ich glaube, du kannst technisch so begabt sein, wie du willst und wissen, wie eine Kamera funktioniert. Das allein, weiß ich nicht, ob das für mich sozusagen mich dahin gebracht hätte, wo ich jetzt bin. Aber nee, deswegen einfach viel, viel Arbeit, viel Liebe, viel Passion. und irgendwie dem Bauchgefühl einfach folgen. Also so, ich habe nie so meinen Weg festgenagelt und gesagt, das ist jetzt genau das, sondern ich habe das gemacht, was sich in dem Moment richtig angefühlt hat. Und ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du das auch, was auch immer du dir sozusagen vornimmst, aber wird das auch irgendwie funktionieren. So, man muss halt ehrlich zu sich selbst sein.
Ja, das ist wahrscheinlich manchmal der härteste Part vielleicht. Aber ich glaube auch, dass man damit immer recht ganz gut fährt. Das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Nämlich, was würdest du rückblickend deinem jüngeren Ich jetzt für Tipps für den Start geben?
Oh, gute Frage. Das ist ja so ein bisschen wie, ob ich was anders gemacht hätte am Anfang, oder? Das ist so ähnlich. Und das Spannende daran ist, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas anders machen würde. Also es gibt natürlich, macht man hier und da Fehler und fliegt auch mal auf die Schnauze. Das ist auch extrem wichtig für den Prozess. Mhm. Ist aber auch wichtig dazu zu sagen, dass man das wenig sieht. Weil man sieht ja sehr häufig nur das perfekte Portfolio auf Instagram und so weiter und so fort und selten die Misserfolge. Und die gibt es immer und überall so. Und man sollte darüber, glaube ich, auch eigentlich mehr kommunizieren. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anders gemacht hätte oder meinen jüngeren Ich noch Tipps geben würde, weil, da regst du mich zum Nachdenken an.
Taffe Frage.
Ja, wirklich. Weil an sich, also ich bin ja happy jetzt gerade, wo ich bin, an dem Punkt. Und finde es mega spannend und super bereichernd. Und ich habe das Gefühl, wenn ich irgendeine andere Abbiegung genommen hätte in der Vergangenheit und was anders gemacht hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht an einem anderen Punkt, sage ich mal.
Oder wieder in Rom.
oder in Rom. Und das will ich ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich bin ich ja gerade super happy mit der Reise, wie sie so passiert. Deswegen fällt mir da jetzt spontan nichts ein, was ich mir so als Tipp geben würde. Ich glaube, eine Sache wäre vielleicht, mich nicht so krass verunsichern zu lassen von äußeren Faktoren. Also von Menschen, die einem irgendwie sagen, dass das nicht funktioniert oder jenes nicht funktioniert. Oder primär eigentlich das. So, weil es gibt schon hier und da auch Personen, die da Zweifel dran gehabt haben. Was mich aber auf der anderen Seite auch motiviert hat, genau das durchzuziehen. Weil mich motiviert das immer sehr, wenn Leute an mir zweifeln. Dann bin ich immer so, okay, I show you.
Voll.
Deswegen, ja, aber das wäre das Einzige, was mir so spontan einfällt.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp. Ich glaube, das und einfach auf sein Bauchgefühl hören und damit zu fahren. Ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Punkte.
100%.
Genau, du hast ja jetzt auch schon ein paar Jahre an Erfahrung und auch schon viele Projekte vollendet. Was sind, würdest du sagen, deine Highlights bisher? Und genau, also die vielleicht einen besonderen Platz in deinem Herzen haben oder auf die du besonders stolz bist oder als Künstler, wo du sagst, dich gut repräsentieren?
Also, ich glaube, jedes Video hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich viel, also diese ganzen Videos sind fast schon wie so ein Tagebuch. Also ich verbinde einfach ganz enorm viele Erinnerungen mit den jeweiligen Drehs, mit den jeweiligen Planungen und alles drum und dran. Und deswegen gucke ich mir die Videos auch immer sehr gerne nochmal an und versetze mich sozusagen in die Zeit zurück, in der das passiert ist. Deswegen hat jedes Video einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen, das schon mal vorab. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, was mich am besten als Künstler repräsentiert, weil ich selber gar nicht so richtig weiß, was meine Bildsprache ist, sage ich mal. Also es ist sehr so intuitiv und ist nie so vorher geplant. Oder ich würde jetzt nicht sagen, also ich könnte es zumindest nicht. Vielleicht würden das andere Leute, könnten das bestimmt besser beurteilen. So meine Videos sind dieses und jenes. Aber es gibt meistens ist es das letzte Video, was online kam. Also meistens ist das letzte, was online kam, es repräsentiert halt den aktuellen Stand und den aktuellen State of Mind, in dem ich mich befinde, eigentlich am besten. Also immer so das letzte, was rauskam. Aber ich werde mich auch Ende des Jahres nochmal hinsetzen und nochmal tief in mich gehen und mal überlegen, was dieses Jahr überhaupt alles passiert ist. Weil gerade befinde ich mich noch so im Endspurt für das Jahr. Und ich glaube, wenn man sich dann mal hinsetzt und das alles reflektiert, was so alles passiert ist, da findet man da auch nochmal eine Antwort drauf. Aber ja, sonst per se würde ich sagen immer, das Letzte, was rauskommt heute, also in dem Moment, wo wir das aufnehmen, um 18 Uhr kommt das neue Video für Oberninho raus, so oder so. Und da freue ich mich sehr drauf. Also ich glaube, dass das nochmal sehr, sehr schön wird und ist auch eine sehr schöne Erinnerung, wie die ganzen anderen Videos. Ich glaube, dass das, was am krassesten Resonanz bekommen hat, war Für immer wach, das Video. Und das Video für Temis, Arterien. Das hat, glaube ich, so, wie ich es jetzt verstanden habe von außen, irgendwie waren das krasse Videos. Aber ich könnte auch nicht sagen, wieso jetzt genau die beiden. Aber es freut mich natürlich immer sehr.
Voll, ja. Ich wollte nur sagen, genau, dann haben ja die Podcast-ZuhörerInnen auf jeden Fall gleich wissen sehr, welches Video sie sich am besten nochmal angucken, wenn das jetzt neu raus ist. Genau. Und ich wollte sagen, also vielleicht aus dem Aspekt, dass man sagt, okay, worauf bist du vielleicht besonders stolz, weil zum Beispiel jetzt in dem Video Für immer wach von Oberninho gab es ja bestimmt auch so ein paar knifflige Aufnahmen. Also da gibt es zum Beispiel eine, da guckt er so ein Loch rein. Und so die Bäume sind so über ihn. Genau, wie habt ihr das denn gemacht?
Das ist eine witzige Story. Also das Video haben wir an einem Wochenende gedreht. Wir sind am Freitag losgefahren nach Mödlich. Das ist so ein kleiner Ort mitten in der Provinz in Brandenburg. Genau, sind dahin gefahren, um das halt zu drehen, weil wir halt so irgendwie einen Ort für uns haben wollten, wo es ruhig ist, wo viel schöne Natur ist und so weiter und so fort. Und da haben wir das Video zu 90% abgedreht gehabt, sind dann Samstagabend wieder nach, oder Sonntagmorgen, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf, nee, ich glaube Samstagabend, sind wir wieder nach Hamburg gefahren. Und ich wollte aber diesen Shot halt noch unbedingt machen, also diesen mit dem Loch und so. Und dann haben wir Sonntag, also ich war auch so, hey, das müssen wir noch machen. Und dann haben wir noch ein bisschen darüber geredet und waren so, okay, brauchen wir das noch zwingend fürs Video? Eigentlich haben wir schon voll viel Material gesammelt. Oder nutzen wir den Tag nicht lieber, um schon mal mit dem Edit anzufangen? Und dann war ich so, nee, wir machen das. Das sind ja häufig auch die letzten 20%, die dann nochmal so eine Sache irgendwie rund machen. Und der Shot sieht mega geil aus und krass spektakulär. Und ich, man kann jetzt natürlich kein Bild zeigen, aber ich kann es mal so grob erklären. Wir sind dann in einen Park gegangen in Hamburg und haben so ein Loch gebuddelt, also so ein halber Meter tief oder Meter tief oder sowas. Und haben dann eine Plexiglas, so eine Sicherheitsscheibe drüber gelegt über das Loch. Das war auch mega sketchy, weil es war einfach irgendein öffentlicher Park und dann stehen da irgendwie so vier Menschen mit einer Schaufel, die da so ein Loch buddeln. Also das war schon eine Mission. Ein paar komische Blicke kassiert, aber das ist auch okay. Das war sehr amüsant. Und dann haben wir da unten die Kamera reingelegt, die Scheibe drüber gemacht und Oberninho da drüber laufen lassen und performen lassen. Und am Ende, also der Shot, wenn man ihn roh sieht, sieht super unspektakulär aus. Und dann haben wir uns die Kunst der AI zur, wie sagt man das, genutzt, sage ich mal. Und haben den Shot, also es war auch von Anfang an so geplant, haben den Shot, weil die Kamera sich ja da drin nicht bewegt, sondern statisch war, in Photoshop reingemacht und haben da so verschiedene Dinge eingegeben, Erdloch, Wurzel, Erde, Dunkel, und haben das sozusagen, das Bild, also wir haben das in 4K aufgenommen, haben das dann auf 8K sozusagen gescaled und haben dann durch AI dieses Loch quasi generieren lassen, was halt nur geht, weil die Kamera stillstand. Und deswegen sieht das aus, als hätten wir so ein 5 Meter tiefes Loch oder so gebuddelt, was eigentlich nur so einen halben Meter tief war mit einer Scheibe drüber. Also es war so ein bisschen DIY, aber das ist auch häufig die Herangehensweise, vor allem bei den Videos für Urbanino. Aber auch grundsätzlich kann man sehr viel, sehr coole Sachen machen, die irgendwie verrückt aussehen, aber einfach so eine DIY-Herangehensweise haben. Ja, das ist die, so haben wir das gemacht.
Krass. Also der Shot sieht ja echt ziemlich nice aus und ich finde es immer voll interesting, einfach so den Background zu erfahren, wie das
ja,
so...
Ja, es ist amüsant.
Voll. Wie kommt man auf sowas? Also ist das dann in der Planung oder stellst du dir das dann im Kopf vor und denkst dir so, okay, das passt zum Video? Also wie sieht da so der Prozess aus?
Variiert sehr von Video zu Video, würde ich sagen. Also wir setzen uns meistens jetzt bei Urbanino setzen wir uns dann meistens zusammen, also er und ich, und quatschen so ein bisschen durch, worauf wir Lust haben. Aber meistens ist es, also die ersten Gedanken passieren beim ersten Hören des Songs eigentlich schon. Also wenn mir irgendein Künstler oder irgendeine Künstlerin einen Song schickt, dann passieren schon die meisten, also die ersten Sachen, nicht die meisten, die ersten Sachen passieren dann schon im Unterbewusstsein. So, also wird es ein dunkles Video oder ein helleres Video oder viele Effekte oder eher so ein bisschen ruhiger. Genau, und das, also der spezifische Shot jetzt, ist in der Planung schon entstanden. Also wir haben so ein paar Inspirationen natürlich auch gehabt für das Video und Künstler und Künstlerinnen, die wir einfach musikalisch genauso wie visuell sehr, sehr stark finden, die da auch als Inspiration gedient haben. Und da kommen dann so die ersten Ideen und dann werden die halt noch abgewandelt und irgendwie auf unsere eigene Art und Weise neu erfunden quasi. Aber manche Sachen passieren spontan am Set, wo wir sagen, hey, der Winkel sieht irgendwie super krass aus, oder hey, man könnte das nochmal ausprobieren, und plötzlich ist es der Shot des Videos und man ist so, hey, krass, wir haben so viel Planung in die anderen Shots gesteckt und der ist jetzt der, der es wird, so, der irgendwie das Video trägt. Manchmal ist es aber auch Planung und es ist natürlich auch voll schön zu sehen, wenn diese Planung, die man dann gemacht hat, einfach auch funktioniert und aufgeht. In dem Fall war es viel Planung und war aber sehr schön auch zu sehen, wie es dann funktioniert irgendwie. Ja.
Voll. Ja, ich glaube, meistens ist es dann ja so eine Mischung aus Planung und irgendwie auch, was geht am Set oder ja, so eine Mischung.
100%, ja.
Aber gibt es dann, weil das ist ja schon eigentlich auch eine ganz funny Geschichte mit dem Loch, gibt es auch noch andere Projekte? Also ich meine, das war jetzt schon eine sehr kreative Idee, also wo du so sagen würdest, so okay, das war jetzt irgendwie auch eher so ein bisschen, wie kann man das nennen, ausgefallen oder außergewöhnlich?
Ja, muss ich mal kurz überlegen. Also in dem Video, was jetzt heute rauskommt, da sind auf jeden Fall nochmal so ein paar Kniffe mit drin. Da will ich gar nicht auch zu viel zu sagen, weil ich glaube, dass man das auch nochmal ein bisschen selbst, also vieles auch subjektiv einfach natürlich, selbst rausfinden kann und soll. Ja, ich glaube, also es gibt immer Kniffe auch in anderen Videos. So, aber das überlasse ich lieber den zuschauenden Personen, glaube ich, das zu sehen und herauszufinden. Außer bei dem Shot jetzt bei Für immer wach, weil das war irgendwie auch, da kamen sehr viele Nachfragen, wie wir das gemacht haben. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, komm, das muss man jetzt, also ich bin nicht keine Person, die irgendwas Geld gibt oder sowas. Mhm. Also wenn irgendwelche Personen irgendwelche Fragen haben, bitte immer her damit. Auch gerne irgendwie über Instagram, und ich bin da sehr offen, das alles zu teilen. Aber so spontan jetzt fällt mir irgendwie kein Video ein, wo ich sagen würde, da haben wir noch den super crazy Turbo-Shot gemacht. Also ja. Aber eigentlich in jedem Video, also in jedem Video sind Shots, die mir extrem gut gefallen, die irgendwie davor im Kopf entstanden sind. Und es gibt nichts Schöneres als die Idee dann so, also zu sehen, wie die Idee, die zuvor im Kopf stattgefunden hat, plötzlich so vor einem ist in der Realität. Das ist extrem schön und jedes Mal irgendwie wieder sehr bereichernd.
Was möchtest du denn, was deine ZuschauerInnen fühlen, wenn sie sich deine Projekte anschauen? Oder beziehungsweise, was ist dir persönlich wichtig, was du so rüberbringst?
Ich glaube, es ist grundsätzlich schön, wenn Leute etwas fühlen werden, wenn sie die Projekte anschauen. Also ich möchte gar nicht ein bestimmtes Gefühl damit bei irgendwelchen Personen triggern oder sagen so, oh, ich hoffe, die Leute fühlen sich irgendwie so und so besonders glücklich oder besonders traurig oder melancholisch beim Schauen dieses Videos. Ich weiß, was ich für Emotionen darin von mir habe. Und wenn ich damit das schaffe, bestimmte Emotionen bei Personen, die sich das anschauen, zu wecken, dann ist das schon eine extreme Ehre und überhaupt nicht selbstverständlich. Und das reicht mir eigentlich schon. Also, und das ist auch okay, wenn man nichts dabei fühlt. So, und das einfach nur, sage ich mal, ohne eine emotionale Bindung dazu anschaut oder sowas. Aber es ist natürlich immer das Ziel, dass Leute damit emotional interagieren können auch. Und irgendwie das Video oder Bild oder was auch immer etwas mit der Person macht. Aber es gibt keine bestimmte Emotion, die ich irgendwie hervorrufen möchte oder sowas.
Ja, ich glaube, das ist ja auch immer schön, dass du halt so praktisch den Content, den Rahmen bietest, aber dass die Person dann selbst so ein bisschen das Bild malt, was die Person damit irgendwie so verbindet oder so interpretiert.
100%, 100%, ja. Und vor allem natürlich auch in Kombination mit Musik. Also das steckt ja im Namen bei Musikvideos. Sind da ja auch Songs mit drin. Also es spielt ja sehr viel mehr auch in da rein, was für eine Emotion geweckt wird, außer nur das Visuelle, sag ich mal. Also jetzt in Bezug auf Musikvideos. Deswegen. Ja, aber es ist super schön, wenn es, also es ist ja was sehr Subjektives. Und ich habe das schon einmal gesagt in dem Interview von Picky, die einen sehr tollen Beitrag auch geschrieben haben. Danke dafür. Und da meinte ich, dass Leute Emotionen ja auch anders abbilden. Also ich habe, wenn ich zum Beispiel Traurigkeit darstellen will oder Verletzlichkeit, dann stelle ich das auf meine Art und Weise dar. Aber andere Personen, die sich das anschauen, können unter dem, wie ich es gezeigt habe, was ganz anderes empfinden zum Beispiel. Oder würden Traurigkeit und Verletzlichkeit total anders bebildern. Deswegen, ja, es ist immer sehr subjektiv.
Also wenn jetzt das Projekt ist abgedreht, geschnitten und dann auch schon draußen, wie würdest du für dich den Erfolg eines Projektes definieren? Also was hängt da so bei dir mit drin?
Auf jeden Fall nicht an Zahlen. Mhm. Das machen viele Leute und das ist auch okay, weil das für manche Leute auch eine große Rolle spielt. Und für mich ist ein Projekt dann erfolgreich, wenn alle, die mitgewirkt haben, zufrieden sind und glücklich sind. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. An sich dann aber auch die Leute, mit denen ich zusammen das Video gemacht habe. Also wenn ich zum Beispiel wen für Kamera dabei hatte oder wen für Licht dabei hatte, dass die Personen auch happy sind mit dem gesamten Projekt. Und das ist eigentlich für mich. Also dann war ein Projekt erfolgreich, wenn einfach alle glücklich sind und alle sich aufs Release freuen und dann sagen, ey, mega cool. Und das für alle zurückblickend eine schöne Erinnerung ist und inklusive mir natürlich auch, dann sage ich, hey, das ist ein mega cooles Projekt gewesen. Und wenn es dann passiert, dass das auch noch super krass ankommt, ist das natürlich sehr schön. Das hatte ich zum Beispiel bei dem Video für Bex, June. Das ist voll krass durch die Decke gegangen und war mega schön natürlich auch zu sehen und dass dann da viele Leute mit interagieren. Ist für mich natürlich schön, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Alter, voll krass, hier dieses und jenes. Das tut voll gut zu hören und das ist mega schön. Da muss man gar nicht irgendwie, will ich jetzt gar nicht so tun, als würde das nichts mit mir machen. Aber daran bemesse ich nicht den Erfolg des Projektes. Also das ist eine schöne Sache, wenn das irgendwie Leute damit interagieren und Leute da so einfach damit interagieren. Aber der Erfolg des Projektes hängt am Ende des Tages nicht davon ab, für mich persönlich zumindest.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das oft einfach Hand in Hand geht. Also, dass man vielleicht das als Zuschauerin auch einfach merkt, also vielleicht auch unterbewusst, so okay, da hat es voll harmoniert am Set und es irgendwie hat voll Spaß gemacht, dass das Video das irgendwie dann auch so rüber transportiert, dass es einfach alles sehr harmonisch war.
100%. Deswegen, das ist die halbe Miete, dass am Set irgendwie auch alle happy sind und man einfach eine gute Stimmung hat, weil, wie gesagt, diese Herangehensweise, mit der ich an Videos herangehe, dass es halt auch einfach schöne Erinnerungen sein sollen für mich und für alle Beteiligten, das ist mega wichtig, weil sobald man das irgendwie als Produkt sieht und sagt, ach ja, hier, wir machen dir jetzt hier ein schönes Video, schön und gut, aber gar keine Passion mehr dahinter ist, weil man so in seinen Gewohnheiten verfallen ist oder sowas, dann kann es auch ein gutes Video werden, das steht außer Frage. Aber ich finde, man merkt, sobald ein bisschen mehr dahinter steckt und sobald man einfach mit ein bisschen mehr Energie da reingegangen ist und irgendwie, genau, habe ich, also es ist vielleicht auch ein bisschen spirituell oder ein Irrglaube oder was auch immer, aber ich glaube da sehr, sehr fest dran, dass man genau das merkt bei Videos. Also ich merke es auch bei Videos, wo ich weiß, das haben zum Beispiel irgendwelche Freunde von mir gedreht oder Freundinnen von mir gedreht, und da ist so viel Herzblut reingeflossen, ich spüre das beim Zugucken. Das macht irgendwie doch auch einen gewaltigen Unterschied, finde ich.
Auf jeden Fall. Genau, wir haben ja eben gerade schon über das Video, was heute von Über Ninho rauskommt, geredet. Gibt es denn noch andere Projekte von dir, die man vielleicht zukünftig auf den Schirm haben sollte?
Ich fliege nächste Woche nach Norwegen und für ein Musikvideo. Aber das ist so mein persönlicher Jahresabschluss sozusagen. Also es ist das letzte Video für dieses Jahr, es ist der Endspurt und wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Also neben dem Video für Über Ninho, was jetzt heute rauskommt, zu dem Song So oder So, ist das, glaube ich, auch noch eine sehr schöne Sache, die man auf dem Schirm haben kann. Und dann, genau, im Dezember lehne ich mich dann erstmal kurz zurück und lasse das mal alles sacken, was dieses Jahr passiert ist.
Auch wichtig.
Und nächstes Jahr gibt es dann wieder, ganz viele spannende Projekte, die dann anstehen. Ja. Aber das wird man dann wahrscheinlich sehen. Also sollte der Podcast nach dem Video-Release online kommen, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei oder auf YouTube und da gibt es dann die neuesten Videos sozusagen zu sehen.
Das so oder so ist ja auch immer sehr spannend, wenn man darüber redet, dass man sich die Videos danach dann nochmal anguckt und auch weiß, wenn man es noch nicht gesehen hat, worüber wir gerade hier sprechen. Genau, neben Musikvideos drehen, bist du ja auch öfter mal auf Konzerten unterwegs und schießt da Bilder. Genau, was macht dir daran Spaß oder wie kam es dazu?
Also, es ist, es kam dazu. Wie kam das denn dazu? Ich glaube, die ersten Konzerte habe ich tatsächlich im Übel und Gefährlich festhalten können, weil ich da zu meiner Anfangszeit in Hamburg noch als Barkeeper gearbeitet habe. Da durfte ich dann auch, danke an Malte an dieser Stelle, der das Booking vom Übel und Gefährlich macht und grundsätzlich einen extrem tollen Job. Der hat mir das so ein bisschen ermöglicht und die Tür geöffnet. Er würde jetzt sagen, dass ich mir die Tür selbst geöffnet habe, aber das ist eine ongoing Diskussion. Und da durfte ich die ersten Konzerte irgendwie visuell begleiten. Und so fing das an und dann hat es so ein bisschen den Lauf genommen, dass dann ich nicht nur im Übel fotografiert und gefilmt habe, sondern dann natürlich auch verschiedene KünstlerInnen auf mich zukamen und gesagt haben, hey, wir hätten Lust, dass du irgendwie einen Teil unserer Tour begleitest oder ein spezifisches Konzert. Und dann hat es so den Lauf genommen. Also so viel dazu, wie das anfing. Und was es mit mir macht, das ist auch spannend eigentlich, weil wenn man so viel Musikvideos macht und so viel mit Musik zu tun hat, passiert das ja viel auch in einem und dann am Set und so weiter und so fort. Bei Konzerten sieht man, dass es irgendwie, also nicht, dass es real ist, weil das spürt man auch am Set, aber dass da kommen Leute nur für die Musik hin und irgendwie Teil dieser Kultur sein zu dürfen, in der das alles stattfindet, ist ein extremes Privileg und weiß ich sehr, sehr doll zu schätzen und das spüre ich immer bei Konzerten auch nochmal doller. Also, dass ich ein Teil davon zu sein und irgendwie auch sehen zu können, was es mit Leuten macht, die Musik zu hören, mit der man selbst auch irgendwie gearbeitet hat, ist extrem toll und erzeugt ganz häufig irgendwie auch so ein Gänsehautgefühl. Das ist extrem toll an Konzerten. Also vor allem, wenn man natürlich mit Friends irgendwie dann auf Tour ist, sage ich mal, also jetzt zum Beispiel mit Über Ninho oder ich war auch mit Temmes bei ein paar Konzerten. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl auch, dann zu sehen, hey krass, hier kommen irgendwie Leute für das Projekt, wo man so gemeinsam sau viel Herzblut reinsteckt und wollen das sich angucken und empfinden dabei bestimmte Emotionen. Und das dann festhalten zu dürfen, ist einfach extrem toll.
Ja, ich glaube, da hast du ja auch nochmal so vielleicht eine direktere Resonanz, dass du das einfach so nochmal spürst vielleicht.
Ja, 100%, 100%. Und vor allem nicht übers Internet. Ja. Also so, sonst kriegt man hier und da vielleicht mal eine Instagram-DM, was extrem toll ist, wenn das passiert. Und es ist jedes Mal für mich nicht selbstverständlich mehr, wenn mir irgendeine Person schreibt, hey, das ist voll krass. Oder das hat in mir, hat mich sehr inspiriert oder sowas. Das ist super schön. Aber es ist natürlich auch krass, dass so im echten Leben einfach auch noch mal teilweise gesagt zu bekommen oder einfach zu sehen und zu spüren. Voll.
Schön. Gibt es denn Bereiche, wo du sagst, da würdest du gerne noch mal mehr Projekte machen? Weil jetzt ist es ja viel Musikvideos, viel Konzerte fotografieren oder videografieren. Aber würdest du sagen, so okay, das würde ich mir gerne in Zukunft noch mal genauer anschauen?
Es gibt sicher viele Dinge, die ich extrem interessant finde. Ich finde es extrem interessant, nicht einen eigenen Film zu machen, aber einfach nur meine eigene Kunst zu machen, auch teilweise unabhängig von Musik oder sowas. Das ist so eine Sache, die ich gerne noch mal mehr machen würde, und eigene freie Projekte sozusagen. Weil das habe ich ganz am Anfang mal gemacht, vor 3 Jahren oder sowas, habe ich zum Beispiel mal eine Fotostrecke gemacht und so, über Themen, die mich beschäftigt haben. Und im Moment ist das so ein bisschen auf dem Abstellgleis, was auch nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, ich gerade sehr, sehr glücklich bin mit dem, was ich mache. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das in Zukunft bestimmt nochmal angehen möchte. Und es gibt auch noch andere Themen, die ich super interessant finde. Natürlich wäre es auch irgendwie krass, mal einen Kinofilm zu machen, auch wenn mich das jetzt gerade tatsächlich gar nicht so reizt. Jetzt gerade finde ich diese ganze Musik-Bubble, in der ich mich irgendwie befinde, super spannend und will da mich noch ausleben und gucken, was da alles funktioniert und was man da noch alles machen kann. Deswegen würde ich niemals sagen, ich will jetzt einen Kinofilm machen. So, aber sicher, irgendwann in Zukunft sind das bestimmt Themen, die dann auftauchen, mit denen ich mich dann auch gerne mal befasse. Aber ich habe immer so ein bisschen die Herangehensweise, jetzt gerade bin ich happy mit dem, was ich mache. Und so lange werde ich das weitermachen. Und es kann sein, dass es noch sehr, sehr lang genauso weitergeht. Es kann aber auch sein, dass ich nächstes Jahr merke, ich bin irgendwie, will noch mal was anderes ausprobieren. Dann kann ich auch das sicher irgendwie probieren. Ja.
Genau, aber nach nun viel abgeschlossenen Projekten, würdest du sagen, du hast eine persönliche Handschrift entwickelt, an denen man deine Arbeit erkennt? Oder würdest du sagen, oder wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Den würde ich lieber beschreiben lassen von außen, weil das kann ich selbst nicht. Also das fällt mir so schwer zu sagen, meine Videos sind das und meine Videos sind jenes. Sondern ich glaube, das kann man von außen sehr viel besser. Und mir wird häufig gesagt, hey, deine Videos haben irgendwie die und die Bildsprache. Oder manchmal zeige ich auch Freundinnen von mir irgendwelche Musikvideos, die nicht ich gemacht habe, sondern die ich irgendwie krass finde oder wo ich sage, ey, es ist mega, mega cool gemacht und hat löst irgendwie was in mir aus. Und häufig sagen die Leute, dass meine Videos ähnlich zu dem sind, was ich zeige, was ich denen dann sozusagen zeige. Also wenn ich jetzt ein Musikvideo, das ist jetzt vor ein paar Tagen passiert, da ich einer Freundin ein Musikvideo gezeigt habe und sie meinte, ja, das ist ja auch voll dein Stil. Und ich war aber voll verwirrt davon. Also das ist natürlich schön zu hören, irgendwie, aber ich war so, ah krass, das findest du mein Stil? Und dann schnallt man das selbst immer so ein bisschen mehr so, ah okay, vielleicht das und deswegen, aber deswegen kann ich das selber gar nicht so richtig sagen, sondern lass das lieber die Leute für sich selbst bestimmen. Sind wir auch wieder beim Thema mit so, was lösen meine Videos oder vielleicht, was lösen meine Videos vielleicht aus bei anderen Personen? Das ist, glaube ich, geht so ein bisschen Hand in Hand auch damit so, dass ich das gar nicht so sagen kann und sagen will, sondern lieber von außen entscheiden lasse. Und ich probiere mich auch sehr, sehr gerne aus in neue Richtungen. Und deswegen weiß gar nicht, ob ich so eine Handschrift überhaupt auch beibehalten wollen würde, wenn ich jetzt eine hätte. Oder ob ich sagen würde, ich mache jetzt was ganz anderes. So.
Die darf sich ja auch immer wandeln.
Ja,
also das voll. Ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber genau, weil du eben gesagt hast, dass du einer Freundin ein Video gezeigt hast, was dir gefällt. Jeder Mensch wird ja auch geprägt. Was denkst du, was hat deine Kunst geprägt? Oder gibt es KünstlerInnen oder Menschen in deinem Leben, die dich bei deiner Arbeit inspirieren?
Das Leben an sich, so kitschig es klingt, Aber also ich habe einfach auch sehr viel erlebt schon in meinem Leben, positiv genauso wie negativ, was mich häufig inspiriert. So, ich würde auch sagen, ich bin ein empathischer Mensch, deswegen kann ich so viel auch einfach aus meiner eigenen Emotionswelt und aus der Emotionswelt von anderen Leuten, die mir irgendwelche Dinge erzählen, da schöpfe ich irgendwie viel draus, also einfach viel aus dem Leben an sich. Und sicher bin ich auch jedes Mal inspiriert, wenn ich einen, zum Beispiel einen Song geschickt bekomme, zu dem man dann irgendein Projekt machen möchte oder sowas, inspiriert mich auch das sehr häufig, also der Song oder die Musik dahinter. Aber ich würde tendenziell sagen, ja, das Leben und die Geschichten, die mir erzählt werden und vor allem aber auch Geschichten, die ich einfach selber erlebt habe. Das ist so die größte Inspiration. Aber sicher, es gibt auch Videos und Künstlerinnen, die mich inspirieren. Das gibt's immer. Das ist aber, also es gibt nicht die oder den einen Künstler, wo ich sage, oh mein Gott, das ist Inspiration Nummer eins. So, sondern das variiert auch häufig von Projekt zu Projekt und von Phase zu Phase, in der man sich so befindet.
Das finde ich mega, mega schön, dass du gesagt hast, dass du deine Empathie als Tool benutzt, um deine Kunst auszudrücken oder vielleicht auch andere Eindrücke zu sammeln. Das finde ich ziemlich schön.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das immer zu kitschig klingt oder sowas, aber es ist halt einfach auch die Wahrheit, dass ich einfach viel daraus schöpfe und einfach viele Emotionen selber in mir habe und aber auch so aufnehme von Dingen, die andere Leute mir zutragen. Und das macht natürlich was mit einem. Also wenn man das nicht einfach an sich vorbeigehen lässt, sondern sich wirklich damit beschäftigt, dient das natürlich auch irgendwie zur Inspiration.
Voll. Ja, wir haben ja eben über die Schnelllebigkeit geredet und jetzt auch im Zusammenhang mit Stilfindung oder auch Projekten. Viele KünstlerInnen verspüren ja auch einen gewissen Druck, vielleicht abzuliefern mit ihrer Kunst, in Anführungszeichen. Wie gehst du damit um, beziehungsweise spürst du so etwas auch?
Ein Druck abzuliefern? Mhm. Also es ist vor allem, also nicht abzuliefern, weil da habe ich irgendwie Vertrauen drin, dass wenn man da die Planung reingesteckt hat und eine Vision vor Augen hat, und ich habe auch inzwischen ein cooles Team an Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeite, dass man da was super Cooles kreiert. Da habe ich so ein Vertrauen drin irgendwie. Aber es ist sehr viel Druck immer da bei jedem einzelnen Video, von der Produktionsseite einfach aus. Also man mietet sich irgendwelche Locations, dann hat man Kamera-Equipment dabei, was irgendwie auch teuer ist, und hat dann plötzlich Verantwortung für 10 Leute. So, und das ging halt auch sehr, sehr schnell jetzt bei mir. Also Anfang des Jahres habe ich meine Videos alle alleine gemacht und hatte Verantwortung für mich und das Projekt. Jetzt habe ich manche Verantwortung für, ja, irgendwie 9 oder 10 Leute, die da am Set rumtummeln, und ich bin so, ah krass, dass es alles passiert, weil ich irgendeine Idee hatte und der oder die Künstlerin. Und da ist schon sehr viel Druck da. Also das auf jeden Fall, aber kein Druck abzuliefern, sondern eher Druck, okay, ich hoffe, alles funktioniert, ich hoffe, alles geht gut, ich hoffe, alle sind happy. So, das ist so der Main-Druck, und der macht auch was mit einem. Also das ist auch nach dem Video-Release, fällt dann auch ein extremer Druck, was ein sehr schönes Gefühl ist, aber dann merkt man auch häufig erst, wow, da war ganz schön viel auf meinen Schultern. So, und man muss sich dann auch immer wieder, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch so Mental Health-mäßig extrem wichtig, dass man sich dann auch seine Zeit für sich nimmt und sich nicht komplett in die Arbeit reinschmeißt, weil ich glaube, dauerhaft diesen Druck auf den Schultern zu haben, ohne mal für sich sich Zeit für sich zu nehmen, vor allem ich als Person, die das Leben als Inspirationsquelle auch häufig nutzt. Ich muss auch irgendwie leben, um inspiriert zu sein. Und ich glaube, dass man das häufig machen muss, so, weil eben dieser Druck, der da ist, fällt dann zwar ab nach dem Video, aber wenn du direkt im nächsten Video drin bist, hast du ihn ja wieder. Und sich mal ein paar Tage Zeit zu nehmen für sich, kann, glaube ich, niemandem schaden. Aber ich habe schon wieder ganz ausschweifend erzählt, also der Druck abzuliefern ist nicht wirklich da. Der ist vor dem Video natürlich da, und dann setzt man sich aber hin, macht eine Shotlist und plant das alles durch, und dann kann man da auch irgendwie mit breiter Brust rangehen und sagen, okay, geil, hier ist die Idee, das sind die Shots, die ich machen will, let's go. Und dann wandelt sich dieser Druck eher in Freude um.
Ja, also schweif auf jeden Fall immer gerne wieder ab, ja. Weil ich finde, genau da liegt eigentlich genau auch oft vielleicht hilfreiche Tipps oder irgendwie was, was man irgendwie genau vielleicht auch als andere Künstlerin, Künstler irgendwie nachempfinden kann. Ich glaube, Mental Health ist auf jeden Fall, also in jeder Branche, aber ich glaube vor allen Dingen in schnelllebigen Branchen auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema.
Ja, vor allem als selbstständige Person irgendwie auch. Also das, ich habe das Gespräch ganz häufig mit MusikerInnen auch, jetzt neulich aber auch mit VideografInnen, die man ist komplett für sich selbst verantwortlich. So, und das ist ein extremes Blessing und sauschön. Gleichzeitig so hat es aber auch eine Schattenseite, weil du halt sehr auf dich auch achten musst. Mhm. Du hast halt nicht diesen 9-to-5 und schaltest dann, machst irgendwie um 17 Uhr Feierabend, gehst nach Hause und hast Zeit für dich und denkst nicht mehr an den Job oder sowas. Auch wenn das natürlich bei 9-to-5 nicht immer der Fall ist. Aber so, es begleitet halt 99% der Leute in den Schlaf mit rein. So, und du liegst im Bett und dann bist du in Gedanken bei dem Video und bist so, ah krass, warte mal, wie könnte ich das noch machen? Und ah, hier noch eine Idee. Und dann gehst du einen Kaffee trinken, um dich zu entspannen. Dann fällt dir da aber auch noch was ein. So, also es ist so omnipräsent da einfach. Und das ist super schön. Also ich liebe das, wenn ich irgendwie auch im Bett liege oder einen Spaziergang mache und dann so inspiriert bin, dann fallen mir Sachen ein. Ich bin so, oh, geil, stimmt. Und auch wenn es mitten in der Nacht ist, so, das ist voll schön. Aber genau deswegen muss man sich auch bewusst Zeit nehmen und sagen, okay, und jetzt mal nicht an ein Projekt denken, weil ich glaube, sonst frisst das einen auf. So. Aber es gibt die Person, zumindest mich, ich kann ja für niemand anderen reden, gibt es natürlich nicht ohne dieses Videoding und ohne die Kunst, die ich mache. So. Also die wird immer ein Begleiter sein. Trotzdem ist es wichtig, sich auch mal zu sagen, so, und jetzt reflektiere ich mal und setz mich mal hin und denk nach, was überhaupt alles passiert ist.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein schöner Impuls, vielleicht so zum Ende des Jahres, dass man sich einfach mal hinsetzt und ein bisschen reflektiert.
Ja, 100%.
Was machst du dann in deinen, also was sind deine Ruhepole oder was sind deine Ruhepausen, die du dir dann gönnst? Wo lädst du auf?
Freunde und Familie. Mhm. Das ist auch so eine basic Antwort, aber es ist so,
einfach wahr.
Das, ja, voll. Also so mich mit meinen FreundInnen irgendwie zu treffen und einfach mal über Sachen zu reden, manchmal auch super belanglose Sachen, die halt einfach aber nichts damit zu tun haben, das befreit mich extrem. Wegfahren, auch so eine Sache, die ich auch häufiger machen muss eigentlich mal wieder, aber so auch raus aus der Stadt zu kommen, rein in die Natur so ein bisschen oder einfach auch mal einen Spaziergang machen, selbst wenn es nur ein kleiner Spaziergang durch den Park ist oder sowas, weißt du? Das auf jeden Fall, also so, um auf andere Gedanken zu kommen. Und Familie, ganz, ganz großer Punkt auf jeden Fall auch. Habe ich dieses Jahr auch sehr, also viel zu wenig gesehen. Und merke aber jedes Mal, wenn ich da bin, wie sehr mich das irgendwie auch groundet und wieder so zurückholt. Und das ist aber auch ein sehr krasses Privileg. Also ich bin mir dem auch sehr bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man irgendwie eine Familie hat, die einen auffangen kann. Und gleichzeitig oder auf der anderen Seite auch irgendwie in einer Großstadt so einen Freundeskreis hat oder sowas. Also ich bin da auch immer sehr, sehr dankbar drüber. Und genau. Aber ansonsten so Dinge, die ich für mich mache, wo man vielleicht auch keine Familie oder Freunde für braucht, so sind einfach rausgehen, auch mal mit mir selbst einen Kaffee trinken gehen, spazieren gehen und ein Buch mitnehmen und einfach irgendwie mal was lesen, irgendeinen Roman, irgendeine Geschichte, um so einfach irgendwie noch andere Impulse zu haben. Das sind, glaube ich, Sachen, die man auch machen kann, sollte man Sachen nur für sich machen wollen sozusagen und unabhängig von Familie und Freunde.
Und wahrscheinlich auch einfach was Analoges, einfach vielleicht auch mal offline sein.
Ja, voll. Ganz, ganz wichtig, sonst gerät man in so einen Instagram-Strudel, das ist auch nicht gesund. Ja. Passiert uns allen, glaube ich mal, muss ja, man jetzt nicht. Also, ich bin auch kein Heiliger, genauso wenig wie du wahrscheinlich, die jetzt da nicht nie irgendwie so auf Instagram hängen. Aber es ist wichtig, das wegzulegen auch und dann rauszukommen, safe.
Passiert halt auch mal schnell, ne? Aber ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist. Aber du hast ja eben auch darüber erzählt, dass du jetzt auch mit mehreren Leuten an deinem Projekt arbeitest und so, oder auch generell. Dann wollte ich dich fragen, ob du manchmal nervös bist vor einem Shooting oder einem Dreh.
Jedes einzelne Mal, wirklich. Also jedes einzelne Mal bin ich extrem nervös. Die Nacht vor dem Shoot, was auch immer es für ein Shoot ist, schlafe ich super scheiße und bin da einfach mega in Gedanken, weil man geht dann, also ich bin dann so, ich bedenke, okay, was könnte alles schiefgehen? Haben wir alles, ist alles geplant und so? Und es ist jedes Mal alles geplant bisher. Also es ist auch jedes Mal eigentlich alles gut gegangen. Mhm. Aber ja, es ist natürlich viel Druck da, wie eben schon gesagt. Und deswegen, ja, ist, also ich bin jedes Mal sehr, sehr aufgeregt davor. Aber das macht es auch aus. Und ich will auch gar nicht, dass das aufhört. Natürlich würde ich mir wünschen, vor dem Dreh auch mal gut schlafen zu können. Aber dieses Nervöse und Aufgeregte empfinde ich gar nicht unbedingt als negatives Gefühl. Sondern es ist häufig natürlich verbunden mit Vorfreude und Gespanntheit irgendwie. Und ich bin saufroh, dass ich das so in meinem Leben drin habe und mir und nicht irgendwie zum Dreh fahre und mir denke, oh, super öde, Alter, schon wieder dasselbe. Mhm. Das ist noch nicht einmal passiert und das wird auch hoffentlich nie passieren, weil sobald man an dem Punkt ist, wo es einen langweilt, macht man, glaube ich, was falsch und dann ist es ja auch keine schöne Erinnerung mehr.
Ich glaube, man ist dann halt auch, also wenn es einen berührt, dann macht das ja auch was mit einem, dann weiß man ja auch irgendwie, es ist wichtig und man ist vielleicht, also was ich merke ist, wenn ich irgendwie sehr nervös bin vor irgendwas oder so, dass ich dann umso mehr angeknipst bin, mhm. wenn ich dann in dieser Situation bin. Mhm. So, also dann bin ich manchmal in so einem Hyperfokus ja. oder super konzentriert, was dann ja wahrscheinlich auch sehr wichtig sein kann für so einen Moment.
Voll, 100%. Also das ja, lässt einen so sehr wach sein und sehr aufmerksam für alles, was passiert. Ja, und safe.
Aber also wenn du jetzt nervös bist oder vor allen Dingen auch bei kreativen Blockaden, so was würdest du sagen, was du da dann machst, also wenn du eine kreative Blockade hast?
Man muss ja erstmal akzeptieren und verstehen, dass man das gerade hat. Also manchmal bin ich auch so, versuche ich das dann zu erzwingen und denke, das kann doch nicht sein jetzt gerade. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, das auch zu akzeptieren und auch zu normalisieren, dass es sowas gibt. So, weil das sind halt die Sachen, wie vorhin schon mal kurz so angehakt, die bekommst du nicht unbedingt mit. Niemand macht ja auf Instagram oder sonst irgendwo publik so, hey, jetzt gerade habe ich irgendwie voll die Blockade und weiß gar nicht wohin. Sondern du siehst immer nur krasse, crazy Videos und bist so, oh mein Gott, krass, wie, was ein Output und wie geht das und so. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, dass zumindest jede Person, mit der ich darüber gesprochen habe, das kennt und auch hat. So, und wenn ich das habe, dann versuche ich es einfach nicht zu erzwingen und genau die Sachen zu machen, die ich eben angesprochen habe. Dann treffe ich mich mit Freunden und Freundinnen und gehe raus und versuche einfach so ein bisschen zu leben und mal ein bisschen freie Luft zu haben und herauszufinden, warum ich jetzt genau da eine kreative Blockade habe. Also es ist jetzt, ich kann ja 1000 Gründe haben und den Grund gilt es dann, glaube ich, herauszufinden und dann damit umzugehen, das dann auch zu kommunizieren. Wichtig, Kommunikation, A und O im Leben grundsätzlich, aber ja. Ich sage immer, in dem Job, den ich jetzt auch gerade mache, ist das die halbe Miete.
Ja, Communication is key, auf jeden Fall. Wir sitzen ja auch gerade in eurem Studio in Hamburg. Gab es einen bestimmten Grund, dass du mit deiner Arbeit nach Hamburg gezogen bist?
Also ich hatte, ich habe ja noch in Wiesbaden gewohnt, in der WG und da fing ja auch dieses ganze Videoding an. Und ich hatte da super Spaß dran, aber ich habe gemerkt, ich will irgendwie neue Sachen erleben und ich will aus dieser Stadt, in der ich seit über 20 Jahren zu dem Zeitpunkt dann schon gelebt habe, raus und ausbrechen. Das habe ich beim Reisen vor allem gemerkt. Also als ich vom Reisen wiederkam nach Wiesbaden, war ich so, okay, geil, hier habe ich so meine Safe Zone, meine so Day Ones an Freunden und Familie auch. Aber ich habe auch Lust, neue Sachen zu erleben. Und dann habe ich mir überlegt, entweder nach Berlin, Köln oder Hamburg zu ziehen. Und habe überall so ein bisschen abgewiegt. Und dann, also mein anderer bester Freund Urbanino hat ja schon hier gewohnt. Und er hat mir dann plötzlich geschrieben, hey, hier wird eine Wohnung, ein Zimmer frei. Und hast du nicht Bock? Und dann war ich so, ey, ganz ehrlich, es fühlt sich richtig an. Let's go. Why not? Und dann ist es Hamburg geworden. Es hatte aber nicht den einen Beweggrund oder sowas. Also offiziell gesehen studiere ich auch noch in Wiesbaden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich bin jetzt nicht fürs Studium hingezogen oder für irgendeinen spezifischen Job, sondern ich war einfach nur so, ey, ich will aus Wiesbaden raus. Ich will meine Videos machen weiter. Und da ist Hamburg natürlich ein super geiles Pflaster. Es ist saunah an Berlin dran. Und das ist einfach so, dass in Berlin auch sehr viel passiert, aus so Musikindustrie technisch. Und deswegen ist das ein, war das eigentlich perfekt. So, und jetzt bin ich hier und könnte glücklicher nicht sein.
Ach, das klingt doch schön. Aber würdest du denn auch sagen, dass es eine gute Stadt ist für aufstrebende KünstlerInnen? Oder gibt es irgendwas, wo du denkst, ah, das würde ich mir gern noch in Hamburg wünschen?
Nee, also es gibt immer Dinge, die man sich irgendwie wünschen würde. Und man sagt, ach, das könnte noch besser sein oder dieses könnte noch besser sein. Ich würde schon sagen, dass es irgendwie eine nice Stadt ist, so um für so aufstrebende KünstlerInnen. Aber das hängt auch sehr davon ab, glaube ich, was man machen möchte. So, also man könnte auch einfach nach Berlin. Das ist natürlich the capital auf genau irgendwie, also von genau diesem Thema. Mir war Berlin ein bisschen zu stressig, um wirklich dahin zu ziehen. Vielleicht wird es irgendwann aber auch nochmal passieren. Never say never mäßig. Aber ja, ich bin ganz froh hier. Also es dient irgendwie für mich als guter Rückzugsort. Hamburg ist irgendwie, zumindest für mich, so sehr zentriert und ich kann häufig irgendwie zu Fuß überall hinlaufen und so. Und das macht Spaß.
Und voll.
Ja, aber es hat eine sehr, zumindest die Szene, in der ich mich so hier ein bisschen umgebe, ist irgendwie auch sehr, sehr cool und auch sehr offen für neue Leute und jetzt nicht so verschlossen oder sonst was, was ich als sehr positiv erachte. Und genau, also ich würde es jedem ans Herz legen und jeder, aber auch hier mega subjektiv und gibt bestimmt Leute, die würden mir auch da widersprechen und auch das ist vollkommen in Ordnung.
Ich kann dich da auf jeden Fall verstehen. Also ich finde, Hamburg ist auf vielen Bereichen einfach wirklich eine Perle,
ja.
So wie man das immer sagt. Genau, aber jetzt mal mit dem Blick in die Zukunft. Denkst du dich, also du bleibst hier in Hamburg oder was sind deine Pläne, was sind deine Ziele vielleicht auch?
Also jetzt gerade bin ich im Kopf noch sehr in der Gegenwart und bin so sehr hier, was sehr gut ist, was ich auch irgendwie genieße. Und ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit und Platz in meinem Kopf, um jetzt da mir zu überlegen, was passiert in 5 Jahren oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass ich noch ein bisschen hier bleibe. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich irgendwann wieder ausbreche und sage, okay, jetzt nochmal was ganz Neues. Ich weiß auch nicht, ob ich für immer in Deutschland bleibe. Vielleicht, also das ist ja auch sehr toll an meinem Job, dass ich nicht unbedingt an Deutschland gebunden bin, sondern auch sagen kann, ich gehe in irgendein anderes Land und mache da nochmal ein paar Videos. Deswegen weiß jetzt nicht so ortstechnisch. Jetzt gerade bin ich happy in Hamburg auf jeden Fall. Aber ich will da auch mich nicht selbst einzäunen. Also es kann sehr gut sein, dass ich auch nochmal neue Sachen ausprobiere und so. Zumindest so, wie ich mich kenne, wird das auf jeden Fall noch passieren. Aber wahrscheinlich jetzt nicht nächstes Jahr oder sonst was. Aber ich glaube, ich werde den Dezember jetzt nutzen, um einfach auch darüber mal nachzudenken. Und jetzt gerade bin ich ja sehr in diesem Rausch, Video und hier nochmal dieses und jenes. Und deswegen fieber ich natürlich auch fieber ich mich in den Dezember hinein? Nee.
Fieberst auf den Dezember?
Ich fiebere auf den Dezember hinzu, wie auch immer, wie auch immer man das jetzt sagen soll. Aber ich freue mich sehr auf den Dezember und da keine Videos zu haben und halt ja alles zu reflektieren, was dieses Jahr passiert ist, weil das ist sehr, sehr wichtig, sich der Vergangenheit so bewusst zu werden. Und dann hat man, glaube ich, auch wieder Platz, um an die Zukunft zu denken und zu überlegen, okay, was sind meine Ziele? Weil ich mache mir jedes Mal um den Dezember herum Ziele fürs nächste Jahr. So. Und auch in dem, also videotechnisch sozusagen. Die formuliere ich aber nicht laut aus, sondern die mache ich für mich, weil ich will nichts an meinen Zielen so preisgeben, soweit sie nicht irgendwie passiert sind oder so. Also finde ich irgendwie komisch zu sagen, wow, nächstes Jahr mache ich bestimmt das und jenes und ja, so das sind sehr Sachen, die ich für mich mache. Deswegen, also die Frage kann ich wahrscheinlich in einem Monat besser beantworten.
Ja, ich glaube aber, da hast du eine ganz gute Mischung. Also weil ich glaube, wenn du so hauptsächlich im Jetzt bist, so Eckhart Tolle-mäßig, Power of Now und sowas zu zitieren, aber halt gleichzeitig so ein bisschen deine Retrospektive hast und so ein bisschen die Ziele für die Zukunft, ja, hast du, glaube ich, einen ganz guten Mix am Start.
Ich denke auch.
Aber so, was wünschst du dir, also abschließend, vielleicht so ganz basic einfach, was wünschst du dir für deine Zukunft generell?
Ich glaube, dass ich genauso viel, also den Spaß und das Abenteuer, was jetzt gerade passiert, dass das einfach weitergeht. Und ich möchte nicht diese Reise, in der ich mich gerade befinde, ich will jetzt gerade nicht, dass die zu einem Ende kommt. So, weil ich glaube, dass dann, ich habe sehr viel Angst irgendwie auch vor Stillstand und so Stagnation. Und ich würde mir einfach wünschen, für mich selber, glaube ich, dass das nicht aufhört, sondern dass diese Reise, in der ich mich gerade befinde und dieses Abenteuer und diese Achterbahnfahrt irgendwie, dass es einfach noch ein bisschen weitergeht. Und ich es aber auch währenddessen schaffe, mir auch meine Zeiten für mich zu nehmen und dann irgendwie, genau, dass das irgendwie so weitergeht. Aber ich glaube, das, was ich mir am ehesten noch wünsche, ist, dass ich noch hinbekomme, mir auch Zeit für mich, meine Freunde und meine Familie zu nehmen, mehr und mehr und da irgendwie noch mal ein bisschen eine bessere Balance zu finden. Mhm. Ja, aber so, um den dritten Klischeespruch sozusagen des Abends zu bringen oder des Tages oder wann auch immer ihr euch das anhört, so die Reise ist das zielmäßig.
Also ich würde mal sagen, das sind doch schöne Abschlussworte. Oder magst du noch was ergänzen?
Ich habe nichts mehr zu ergänzen, aber ich danke auf jeden Fall natürlich dir, Jasmin, und dem Einerseits-Magazin dafür, für die Einladung. Das schätze ich sehr und ist überhaupt nicht selbstverständlich für mich. Und jede einzelne Person, die sich das anhört und bis hier angehört hat, danke ich natürlich auch. Und ich schätze den Support und das Interesse auf jeden Fall extrem wert und freue mich da sehr. Und genau, sollten irgendwelche offenen Fragen noch sein oder was auch immer, dann fühlt euch frei, mir einfach zu schreiben. Ich bin da sehr offen für jegliche Inspirationen, Nachrichten und Gespräche, die man noch weiterführend dann haben kann.
Ja, erstmal sehr, sehr gerne und vielen Dank, Julius, auch an dich. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch. Ja, und ich hoffe, euch hat der Podcast auch gefallen und vergesst nicht, Julius unter Ei und Rund auf Instagram zu folgen. Sonst wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal beim Einerseits-Podcast.
Tschüss.
Ciao.